Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Young und Egger Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge Nummer 70. Und wir haben heute eine Menge zu besprechen. Es ist jede Menge Aktuelles los in Sachen Musik, auch ein kleines bisschen in Sachen Politik. Ist euch vielleicht aufgefallen, da kommen auch wir nicht ganz drum rum, aber wir versprechen, wir halten es kurz. Gell, Jan?
Genau, wir werden uns weiterhin so gut das geht in diesen Zeiten, am schlüpfrigen Penela-Humor orientieren, so. Musikalischen Penela-Humor. Deswegen sage ich mal als allererstes, ich gehe dir mal hier an deine Gurke, denn der Eggers hat für unseren heutigen Drink eine Gurke mitgebracht und ist wahrscheinlich schon ganz außer sich.
Die Kollegen haben gerade hier gefragt, warum bringst denn du eine Gurke mit? Ich habe gesagt, ich hoffe, der Fleming braucht die für einen Drink. Wirklich hoffe ich sehr.
Inständig.
Alles andere würde mich wirklich kaputt machen, ja.
Ja, vielleicht bevor, ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt aufziehen, aber die Gurke ist natürlich zu unserem Drink, den ich mir heute überlegt habe. Und passend zum Thema, ohne jetzt da zu viel vorgreifen zu wollen, mache ich heute Wodka-Gurke.
Ein
sehr geschätztes Getränk, was wirklich sehr lecker ist. Und ich bin da mal auf einer Party drauf gestoßen bei einem Finnen, der das natürlich mit finnischem Wodka gemacht hat und ich mich gefragt habe, was zur Hölle ist das für ein Drink, in dem man Gurken trinkt.
Solange es kein Gin Tonic ist.
Genau. Es ist Wodka mit hier dieses Wildberry.
Ah ja.
Und ich fand das wirklich enorm lecker. Das Einzige, so heftig wird es ja heute nicht. Wir haben damit häufiger mal früher durchaus längere Kneipenabende oder zu Hause Partys gemacht. Und ganz schlecht ist, wenn dann am nächsten Morgen die Freundin einem aufs Käsebrot noch ein Gürkchen.
Oh ja, dann kommt er wieder.
Genau, dann, wenn es wirklich heftig war, ist das ein Drink, der mit Vorsicht zu genießen ist, aber sonst sehr, sehr lecker.
Ich finde es großartig, dass du immer noch eine Freundin hast, die dir morgens ein Käsebrot schmiert. Die solltest du behalten.
Damals, zu den wilden Zeiten, hatte ich das. Die sind jetzt ja weniger wild.
Ich würde am Anfang gerne nochmal über unsere Unfassbarkasse sprechen. Da haben wir nämlich lange gar nicht mehr drüber gesprochen.
Das stimmt.
Also wir sind ja jetzt schon bei Folge 70, haben also schon das ein oder andere Mal miteinander hier gesessen. Und für alle, die es nicht wissen oder die alten Folgen nicht kennen, erstens hört sie euch gerne an und zweitens, irgendwann ist uns aufgefallen, dass wir ganz oft das Wort unfassbar benutzt haben. Und jetzt sitze ich hier und komme nicht an meinen Drink. Es gibt's doch nicht.
Kennst du noch ohne diese Ötje-Werbung? Ich stehe hier und singe, ich sitze hier und komme nicht an meinen Drink.
Jedenfalls haben wir das Wort unfassbar ganz oft benutzt und so oft, dass wir irgendwann gesagt haben, pass mal auf, das müssen wir jetzt mal regulieren. Und jeder, der das sagt, muss jetzt 50 Cent, hatten wir gesagt, ne, in unsere Unfassbar-Kasse zahlen. Da ist schon eine Menge drin. Aber wir haben in den beiden letzten Folgen nicht aufgepasst, a.k.a. ich habe nicht aufgepasst, und habe sie mir dann nochmal angehört und gemerkt, Junge, du hast schon zweimal unfassbar gesagt. Deshalb, diese Kasse wird weiterhin befüllt. Wir achten jetzt wieder mehr drauf. Ich zahle mal pauschal einen Zehner ein, weil ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal wirklich vergessen. Und am Ende geht diese Kasse ja auch einem guten Zweck zugute. So, das mal zum
Start. Da haue ich dann, glaube ich, auch mal einen Zehner drauf. Wir können tatsächlich auch in unserer Community auf Facebook oder Instagram, wo ihr uns gerne einen Kommi hinterliken könnt, mal aufrufen, was für Ideen ihr habt, wo das überhaupt hingehen sollte. Vielleicht
genau.
Gibt es ja auch musikalische, gute Projekte.
Ja, wenn ihr eine Idee habt, haut das gerne rein. Und beim Thema Musik wollen wir auch einsteigen, denn dafür sind wir ja da. Jan, es gibt einen Foo Fighters Film, 666, The Number of the Beast.
Nee, ich dachte, da ist Studio 666, oder?
Ja, du hast recht.
Ja, ich habe ihn schon gesehen.
Und?
Also,
ich erkläre mal kurz, worum es geht. Dann kannst du sagen, was du findest.
Genau.
Also, die Foo Fighters haben ein altes Haus angemietet, um ihr neues Album aufzunehmen. Und da ist so eine dämonische Macht und die ergreift Besitz von Frontmann Dave Grohl und der trachtet seinen Bandkameraden nach dem Leben.
Genau, im Prinzip ist es ein Rip-Off, würde ich sagen, von Tanz der Teufel, dem ersten Film. Da ist ein, Vorsicht, ne, Spoiler-Alarm, müssen wir auch in die Dings schreiben.
Ja.
Die Leute, die den noch gucken wollen, lustigerweise, ich war in Hannover am Sonntagabend im Kino und es gab erst, am Donnerstag ist er ins Kino gekommen, es gab eine Vorstellung, Donnerstag, Freitag, Sonntag, sonst gibt's gar keine. Also so viele Möglichkeiten zu spoilern gibt's gar nicht, weil da gar nicht so viel läuft. Genau, ist im Rip-Off von Evil Dead, also Tanz der Teufel. Es gibt dann aus Menschenhaut geschriebenes Buch, ne? Und wenn Dave Grohl den einen Song fertig schreibt, wird die Pforten zur Hölle geöffnet und der Tod bricht los. ich bin totaler Freund von diesen Filmen. Ich mag Horror eigentlich gar nicht, gucke aber gerade, kann ich sehr empfehlen, auf Netflix so eine Sequel-Serie von Tanz der Teufel, Ash vs. Evil Dead, also dieser ganze Splatter, bisschen mit Augenzwinkern, Humor, feiere ich total. Deswegen habe ich den Film sehr gefeiert. Also geiler Humor, sehr viel Rock-Klischees aufs Korn genommen, ne? Growl als Band-Diktator, einer, der das Band-Opfer ist, der immer alles abkriegt. Genau, und Schreibblockaden, dann Stargäste dabei. Ich fand's super. Meine Freundin habe ich mitgenommen, die hatte mir zu Weihnachten nämlich den Fehler gemacht.
Rookie-Mistake.
Nee, es war ihr Geschenk. Kinoabend, freie Filmwahl. Sie hat mir so ein kleines Gutscheinpaket gemacht. Genau, und ich habe extra, guck hier, freie Filmwahl.
Sie reicht dir den kleinen Finger und du nimmst genau. Den ganzen Arm.
Und sie fand's nur kacke, ne? Ja, also wirklich, weil auf Englisch und dann, was wirklich erstaunlich ist, krass gute Schauspieler, also gerade Dave Grohl, das war ganz lustig, ja. Weil meine Freundin rauskam und meinte, ja, ich fand den Typen auch so unsympathisch, der ist ja so voll der Diktator, wo ich dachte, er ist ja genau das Gegenteil.
Absolut.
Ich bin ja kein Foo Fighters Fan, aber das ist ja wirklich einer der sympathischsten Menschen im Business.
Ja.
Aber er spielt so geil und wenn er so dann auch besessen ist und irgendwie den Schlagzeuger antreibt, das Schlagzeug-Ending endlich so zu Ende spielen, dass diese Tore aufgehen. Richtig, also macht da richtig gut. Ne?
Das sieht man ja auch in den ganzen Musikvideos von den Foo Fighters. Die sind ja auch mit so viel Liebe gemacht, ne, wo die alle als Stewardessen verkleidet sind zum Beispiel. Da merkst du schon, die haben da auch Bock drauf. Ne? Die haben da auch so einen kleinen Spleen dahinter und machen da richtig, richtig Alarm.
Also genau, und witziger Humor. Lustigerweise der schlechteste Schauspieler der Foo Fighters überlebt am längsten. Warum sie das gemacht? Also es gibt einen, der irgendwie nicht so der gute Schauspieler ist. Ich kenne mich mit den Foo Fighters nicht aus, also kann ich nicht sagen, welcher von den Vögeln das ist. Aber es ist wirklich so. Und das ist ja auch, habe ich so drüber nach, eine krasse Herausforderung. Weil wenn du so Schauspielleien, davon 4 oder 5 oder 6, Kerry King von Slayer spielt mit, Lionel Richie, vor die Kamera lässt, wenn da einer nicht so schlecht schauspielt, dann kriegt man das vielleicht noch mit durchgezogen. Aber wenn du halt mit 5 oder 6 Laien arbeitest, ja, kann es schon ganz schnell so in so einen Fremdschämen-Humor kommen. Und ich fand, das ist überhaupt nicht. Deswegen absoluter Anspieltipp. Aber ich wollte mit dir auch noch so ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema Kino klären.
Warte ganz kurz, ich würde gerne zu dem Film noch auch was sagen. Und zwar einer, der ja auch noch mitgespielt hat, ist ja die Horrorlegende John Carpenter. Ne? Der war ja mit dabei. Und den kriegst du ja eigentlich auch nicht für sowas. Das ist ja wirklich eine echte Legende. Weißt du, wie das zustande gekommen ist?
Nee, aber das ist der Gärtner, ne? Das ist doch Freddy Krüger, oder nicht?
Ich habe ein Interview gelesen, genau. Und die Idee kam von dem Lichtgestalter, von Dan, so heißt er. Und der hat gesagt, ich habe früher das Licht für John Carpenter gemacht, ich kenne den, bla bla bla, soll ich den mal fragen? Und da hat Dave Grohl gesagt, Alter, wir haben doch keine Chance. Und dann hat Dave Grohl ihm eine E-Mail geschrieben. Und das Ding ist, was Dave Grohl nicht wusste, vor 15 Jahren sind die Foo Fighters mal mit der Band von John Carpenters Sohn auf Tour gegangen. Er hatte keine Ahnung, dass der Sohn da mitgespielt hat. Und dann hat John Carpenter ihm zurückgeschrieben, weil ihr damals so nett zu meinem Sohn wart, als er mit euch auf Tour war, werde ich nicht nur im Film sein, sondern sogar den Titelsong schreiben.
Genau, das wollte ich sagen. Im Abspann habe ich geguckt, weil das ist das Nächste, was ich noch dazu sagen wollte. Die Mucke, die da spielen, das soll ja ein ganzes Album offenbar werden von genau. Dream Widow. Ich habe schon ein paar Mal geguckt, weil es ist bisher nur ein Song von denen raus, den ich nicht so geil finde.
March of the Insane.
Genau.
Den habe ich hier tatsächlich schon mal vorsorglich hingelegt. Die lassen sich aber auch wirklich, also ne, die machen allen Scheiß mit.
Ja, und da soll ja ein ganzes Album von rauskommen.
Ja.
Und diese Songs, die sie da in diesem Prozess der entstehenden Platte da einspielen, diese Snippets, die man davon hört, sind halt Weltklasse, ne? Also richtig geil. Und auch der Humor dazu, er will dann einen 40-Minuten-Song schreiben, ohne Anfang und ohne Ende. Und so. Also es ist
aber ich finde das auch so geil, dass die solche Sachen dann auch so professionell durchziehen und nicht sagen, ach komm, ich habe mal eine doofe Idee, wir machen das mal hier so nebenbei, so wie bei uns mit dem Podcast, sondern dass da dann wirklich so ein komplettes Paket geschnürt wird. Dann machen die noch ein Thrash-Metal-Album nebenbei und das auch noch gut. Dann machen die einen Film, der wirklich auch noch mit Liebe zum Detail bearbeitet ist, wo dann auch so Leute mitspielen wie ein John Carpenter, der das Ganze dann wirklich abraunet, dass du dann auch sagst, ey Leute, das war wirklich gut. Das ist halt auch einer, der in diesem Bereich, in dem die eigentlich gar keine Ahnung haben, wirklich mitspielen kann.
Mhm.
Das finde ich schon stark.
Finde ich auch. Also, und ich glaube, da kommt dann Dave Grohl auch einfach seine Sympathiepunkte.
Ja.
zugute, dass er einfach dadurch, glaube ich, sehr gut vernetzt ist.
Der ist ein Arbeitstier, ne? Der ist ein Arbeitstier, der kann alles. Das ist so eine, es gibt ja so Leute, ich hasse die eigentlich, die können alles. Die können alles, der kann alle Instrumente spielen, der ist ein guter Schauspieler, der kann auch noch singen, so Penner. Ja. Sah bei Nirvana noch scheiße aus und jetzt sieht er auch noch gut aus, die Frauen stehen auf den. Ich würde ihn gerne hassen, aber er ist einfach zu sympathisch.
Er ist zu nett, ne?
Ja.
Pass auf, ich habe noch so ein Mini-Entweder-Oder zum Thema Kino.
Oh ja.
Netflix oder Kino?
Boah, Netflix.
Popcorn, süß oder salzig?
Süß.
Nachos oder Eis?
Nachos.
Horror oder Komödie?
Komödie, ich hasse Horror.
Ist jetzt sehr hannoveranisch, aber vielleicht gibt es das in anderen Städten auch. Cinemax oder Astor?
Absolut Astor. Bequeme Sitze, einfach Beinfreiheit, voll geil.
Welche Filme haben dich am meisten beeindruckt?
Im Kino?
Grundsätzlich, wenn du sagen würdest, welche Filme waren so für dich die krassesten, wo du gesagt hast?
Puh, also ich muss sagen, ich habe einen sehr großen Hang zu James Bond. Und da haben wir auch schon drüber geredet, ich habe einen großen Hass auch zu dem aktuellen James Bond, mit dem es ja endlich jetzt vorbei ist, Daniel Craig. Aber ich habe die Bond-Filme mit Pierce Brosnan richtig geliebt. Und ich habe den einen, das werde ich nie vergessen, das war ein richtig geiler Moment. Das war über Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester, irgendwann in den 90ern, waren wir bei meiner Oma in Aachen mit der ganzen Familie. Und es war so ein richtiges Familiending und es war furchtbar. Es hat so genervt und alle waren scheiße drauf und alle waren kacke. Und irgendwann kam mein Vater zu mir und sagte, Bär, wollen wir abhauen? Lass mal ins Kino gehen. Und dann sind wir beide tatsächlich, haben alle anderen einfach ihren Scheiß da machen lassen und sind ab durch die Mitte ins Kino gegangen und haben James Bond geguckt, den neuen James Bond Film. Und das fand ich so cool, weil es war auch noch seine Mutter, es war seine Familie. Und er hat einfach gesagt, komm hier ab durch die Mitte. Und das ist absolut untypisch für meinen Vater. Und hat einfach seine Frau, meine beiden kleinen Geschwister, einfach alle da gelassen und wir sind ins Kino zusammen. Das war richtig cool. Das war eins der coolsten Kinoerlebnisse, die ich hatte. Und da haben wir GoldenEye geguckt.
Okay.
Und der ist bis heute ein Film, den ich immer wieder auch gerne gucke. Aber das ist jetzt nicht einer, wo ich sage, der ist. Ich bin auch nicht jemand, der sagt, oh, der ist filmerisch und von dem Kameradreh und die Schnitte waren geil und boah, der Sound dazu. So einer bin ich nicht. Ich sehe mir das Gesamtkonzept an, dann finde ich es gut, dann finde ich es scheiße so. Und der Film hat mir einfach immer gut gefallen vom Inhalt her. Der war gut gemacht. Ich mochte Pierce Brosnan 1, James Bond und die Geschichte halt mit meinem Dad dazu, die war halt, hat halt gepasst. Wie ist es bei dir?
Ich habe mir aufgeschrieben, ganz schmutzig Saw, der erste Saw.
Ich habe nie gesehen, wie gesagt, ich hasse Horror. Der Scheiße schmeckt ganz gut übrigens.
Ist ganz lecker, ne? Ja. Kann man so wegsippeln. Mhm. Man denkt es gar nicht, weil es so eine komische Kombi
ist. Das Problem ist, ich vertrage halt keinen Wodka. Ich habe aber jetzt hier schon mal ein paar Mal wenigstens nur ein Glas, das geht immer. Aber sobald es ans zweite und dritte geht, nächsten Tag, aua.
Ich habe noch eine Frage an dich. Ich bin Bitte. In letzter Zeit relativ häufig im Kino mit einem Arbeitskollegen. Wir haben so eine lose Kinofreundschaft. Einmal im Monat gucken wir, was so kommt. Und wir sind immer wieder verwundert, dass es eigentlich an deutschen Filmen, gefühlt gibt es nur Filme mit Schweiger, Schweighöfer und Mbarek. Und es sind alles so Midlife-Crisis-romantische Komödien. Und jetzt die Quizfrage. Kennst du einen Menschen, der einen Schweighöfer-Film im Kino guckt?
Nein. Und wenn, dann hasst er ihn danach und musste ihn nur mit seiner Freundin zusammen gucken.
Ja, aber das ist doch irgendwie.
Das hat sich auch krass gewandelt, ne? Am Anfang haben alle gedacht, der ist ja cool. Matthias Schweighöfer zum Beispiel, Solo-Album, hast du den gesehen? Mit Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner. Richtig witziger Film. Guck dir den mal an, Solo-Album. Richtig geiler Film. Ich habe so gelacht, fand den mega cool, mega sympathisch. Und am Anfang ging das allen so. Alle dachten, ey, hier, der ist ja neu, der ist ja ganz cool, der ist ja total geil. Und du wurdest dann ja so zugeschissen mit dem, dass jetzt alle, also ich kenne auch niemanden mehr, der Schweighöfer gut findet.
Aber also was mich auch erstaunt ist, dass praktisch ist immer dieses romantische Komödie, also deutsche Filme sind gefühlt 90% romantische Komödie oder Midlife-Crisis-Film über irgendwelche Männer oder Frauen, die sich nochmal trennen, dann nochmal auf die Pirsch gehen und nach einem Monat merken, ach, ihre Frau ist aber doch die Tollste oder ihr Mann.
Genau. Ja, also so, oder ist es ganz komplizierter Scheiß von hinten durch die Brust ins Auge, wo du denkst, boah, nee, komm, es ist gut. Ich bin noch zur Entspannung hier. Nicht, dass ich jetzt irgendwie auch noch mir darüber Gedanken machen muss.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie, also deutsche gefühlt an diesen Trailern ist nicht viel rauszuholen. Aber nochmal kurz hier, Netflix, Ash vs. Evil Dead, wer auf Horror steht, Splatter, Zombies, Köpfe, die rollen.
Hell no. Oh. Ich bin raus. So, aber dann haben wir Studio 666 abgehandelt und kommen zum nächsten eher traurigen Thema.
Zu Mark Lanegan.
Genau.
Wir haben neulich noch in Buchempfehlungen von uns drüber gesprochen.
Über das Buch.
Genau, über dieses Buch Sing Backwards and Weep, Mark Lanegan, irgendwie eine Grunge-Legende aus Seattle. Ich bin ehrlich gesagt auf ihn über die Queens of the Stone Age gekommen.
Das dachte ich mir.
Genau, als er sehr, wie sagt man denn, Grand Seigneur, will man fast schon sagen, in dem Drogenexzess-Milieu mit, wahrscheinlich war er da so alt wie ich jetzt, als die Jungs mit Mitte 20 auf der Bühne standen und er mit Mitte 40.
2000 dazu gekommen, ne? 2000 genau. Bis 2014 hat er da gespielt und vorher halt bei den Screaming Trees, da ist er groß geworden.
Mir war auch gar nicht bewusst, das ist jetzt erst, als das mit seinem Tod irgendwie rauskam, dass der 11 Soloalben nebenbei auch noch gemacht hat, also wirklich ein Arbeitstier. Und ich habe es in der Folge damals schon angerissen, ich sag's nur nochmal, dass ich dieses Buch Sing Backwards and Weep völlig lesenswert finde, weil es eine völlig andere Sicht auf das Rock'n'Roll-Business gibt, weil er als Hardcore-Junkie, also was man ja als Fanboy dann auch immer so ein bisschen, ja, die nehmen Drogen, als Hardcore-Junkie durch Europa, wo es noch keinen Schengen gab, tourt und dann wirklich irgendwie mit dem Band-Equipment vorfährt, schlafend auf irgendwelchen Boxen und Gitarren, damit er so rechtzeitig in der nächsten Stadt ankommt, dass er es da schafft, sich irgendwo in der Innenstadt sein Heroin zu holen und einen Schuss zu setzen, weil er sonst halt körperlich zusammenbricht. Und das ist null glamourös.
Also, es ist schonungslos ehrlich, das Ding.
So.
Und dafür wird er halt total gefeiert, weil das eine der, wie gesagt, ehrlichsten Autobiografien überhaupt im Business ist. Die und welche oft im selben Atemzug genannt wird, ist Scar Tissue von Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers, weil es auch da ganz offen um seinen Drogenmissbrauch geht.
Wahnsinn. Und es war, also und nichtsdestotrotz hat man diese Momente, wo man dann lacht, wo er dann, also es ist wirklich makaber, aber er liegt im Krankenhaus, sein rechter Arm, die Venen sind so entzündet, dass die Ärzte sagen, wenn du noch einmal schießt, dann müssen wir dir unter Umständen den Arm amputieren und er nur denkt, Gott, wie hole ich mir denn dann einen runter? Also es ist wirklich so, ne, Lachen, was einem aber im Halse stecken bleibt, traurig, aber
57 ist er nur geworden, letztes Jahr im März, schwer an Covid-19 erkrankt, also auch mit Langzeitfolgen. Aktuell jetzt, also mal ganz kurz, das könnte später auch noch wichtig werden, wir nehmen heute Dienstagabend, 1. März, nehmen wir auf, dass ihr das wisst, also das ist unser aktueller Stand, da ist noch keine Todesursache bekannt geworden, man munkelt, es könnten die Spätfolgen von Covid-19 sein, so ein bisschen verbunden auch mit dem langjährigen Drogenmissbrauch.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt gesagt, nur 57 bei dem, wenn man sich diese 230 oder 50 Seiten durchliest, kann man auch auf der anderen Seite sagen, bei dem Lebensstil sogar 57, aber kommt aus dem Sport, aber nicht nur aus dem Sport, eigentlich der Spruch, Father Time is undefeated, ne?
Ja, so
also
ist es.
Den einen holt es eben da dann früher oder später, aber bei dem Lebensstil ist, glaube ich, 57 nicht zu, oder es klingt blöd, aber es ist schon fast ein biblisches Alter bei dem Lebensstil.
Und er ist ja deshalb auch eine Grunge-Legende, weil er aus demselben Ort kommt wie Kurt Cobain. Wusstest du das?
Ja, in dem Buch, die waren sogar beste Washington. Freunde.
Ja, genau. Die sind beide aus Washington hier, dem kleinen Ort da. Und sind halt zusammen groß geworden und haben eben auch zusammen Grunge gemacht.
Und auch da sehr, sehr cool in dem Buch und sehr lesenswert, weil das ja auch ein Zeichen von Größe ist, dass er eigentlich vorher in der Grunge-Szene Musik gemacht hat und beide dann, also er und Kurt, völlig unglücklich waren. Er, weil sein kleiner Kumpel Kurt erfolgreicher war als er. Und Kurt eben, weil er halt nicht mal vor die Straße gehen konnte.
Weil er gar nicht erfolgreich sein wollte.
Genau, so. Und aber auch das sich einzugestehen. Wer kann das schon irgendwie offen sagen, dass er eigentlich irgendwie seinen besten Kumpel beneidet? Wer sagt das schon offen? Ne? Also
ist
deswegen,
blöd.
Cooles Buch, offenbar sehr cooler Typ, schade drum.
Genau, aber absolute Empfehlung, auch wenn man mit der Musik oder mit dem Typen nichts zu tun hat, Sing Backwards and Weep, ein wirklich sehr lesenswertes Buch. Dann kommen wir zu einem aktuellen Thema, was eigentlich hier überhaupt gar nichts verloren hat, nämlich der Eurovision Song Contest. Und da müssen wir einen kleinen Rant absondern an dieser Stelle, denn dieser Vorentscheid in diesem Jahr zeigt mal wieder, wie verkackt die deutsche Musikszene ist. Denn, ich weiß nicht, wie regelmäßig guckst du den ESC?
Ich glaube, seit Gildo Horn und seit den Kassierern gar nicht mehr.
War der harte Dudde da, war noch mal zwischendurch.
Stimmt.
Dann hatten wir alle unser Hochkommen, da können wir uns auch nicht von freimachen. Lena haben wir schon mitgeguckt.
Stimmt, Lena war ja auch.
Aber das ist schon, muss man auch mal sagen, über 10 Jahre her.
Wann war das?
2011 oder 10.
Okay.
Also, so, ich muss hier mal runterkommen. So. Da war,
Da war
Lena und seitdem ist das ja wirklich, und wir haben ja immer schon auch gesagt, bla, diese, wie das abgestimmt wird, das ist alles politisch, dies, das, bla, bla, bla. Was aber wirklich musikalisch ein echter Skandal ist, wie werden eigentlich die deutschen Teilnehmer bestimmt. Da gibt es ja diesen Vorentscheid. Mhm. Ne? Und da stimmen ja dann die Zuschauer ab. Aber für diesen Vorentscheid bewerben sich ja unglaublich viele Bands und da gibt es ein Forecasting. Und das ist so krass, diese Jury für dieses Forecasting besteht komplett und nur aus Mitgliedern der ARD-Popwellen. Das heißt, von den Radiosendern, die zur ARD gehören, wie WDR, NDR, nehmen die nur Leute aus diesen Popwellen. Und da ist nirgends jemand dabei, der auch nur ansatzweise mal Ahnung von Rockmusik hat. Und deshalb haben wir auch seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, Gildo Horn oder was, war vielleicht noch eine Ausnahme, Stefan Raab. Ansonsten ist das ja nur Pop-Scheiß, den wir da haben. Es ist ja nur Popmusik. Es kommt ja nicht mal eine Rockband irgendwie dahin, die mal zeigen darf, was sie kann. Und in diesem Jahr war es so, es kam jetzt zum Vorentscheid, sind glaube ich 4 oder 6 Bands, die klingen alle gleich, das ist alles das gleiche Popgedudel und da wollten unbedingt Eskimo Callboy dabei sein. Haben wir auch schon mal drüber geredet, die machen so einen Mix aus Metal, Hardrock und Dance und die wollten für Deutschland antreten und die wurden nicht mal für den Vorentscheid nominiert, obwohl sie endlich mal eine andere Musikfarbe präsentieren. Eskimo Callboy, ich kann euch das mal anspielen, das klingt so. So, jetzt kann man davon halten, was man möchte, aber das ist mal wenigstens was anderes. Und man kann doch wenigstens mal eine so eine Band zum Vorentscheid zumindest mal zulassen, anstatt dass man 4-mal die gleiche Pop-Scheiße da hat.
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin beim ESC nicht so drin. Erschreckenderweise glaube ich, ich kenne Eskimo Callboy, weil der Schlagzeuger mal bei der Bachelorette-Kandidat war. Kann das sein?
Ja, das kann sein, aber es ist wirklich peinlich, dass du ihn da erkennst. Schäm dich, wirklich. Dafür zahlst du jetzt auch in die Unfassbarkasse. Das ist ja wirklich, das ist unglaublich, dass du so einen Satz überhaupt laut sagst.
Ich
hab
die ganze Zeit überlegt, irgendwie kenne ich
ihn. Ich schneide das raus, das kann doch nicht sein. Du hast gerade hier jegliches Recht an diesem Podcast teilzunehmen vergessen. Sag mal, ist der Schlagzeuger, den kenne ich daher, dass er bei der Bachelorette dabei war.
Mein tightes Image verspielt.
Jasses, Fleming. Oh mein Gott.
Ja, aber ist das ein deutsches Phänomen? Also, weil Norwegen war nochmal, waren das diese Gvar oder wie hießen die?
Nein, es sind ja tatsächlich, wenn du mal so rumguckst, gerade aus Skandinavien, klar, Lordi 2006, Lordi, Hard Rock, genau. Halleluja, die haben ja sogar gewonnen. Also es geht schon auch und es gibt eigentlich immer jedes Jahr 1, 2 richtig krasse Rockscheiben und das wandelt so, egal welches Land hat irgendwann mal eine Rockband, nur wir nie. So dieses Jahr zum Beispiel spielen The Rasmus für Finnland, kennst du noch In the Shadows?
Ja.
Oh, oh, oh. So, war jetzt auch nicht so geil, aber es ist immerhin mal eine Rockband und Finnland ist für sowas ja immer auch gern genommen. Wie gesagt, Lordi waren ja auch Finnen und ich finde es so bitter, dass das so vorgecastet wird, dass da einfach gar keine Abwechslung stattfindet, das ist einfach schlecht.
Ja.
So. Fertig.
Haben wir da in der Welt irgendein Image zu verspielen?
Nein, das eigentlich ist ja nicht, das, ne? Ding. Wir können nur gewinnen. Wir sind immer schlecht, wir bezahlen das meiste Geld und wir sind nur schlecht. Weiß nicht, was unsere letzte gute Bewertung war, wann wir unter den Top 10 mal waren. Ich kann mich nicht erinnern.
Wahrscheinlich Lena, ne?
Gut, ich glaube danach auch nochmal irgendwann. Aber es ist ja so, wie du schon sagst, wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Man könnte da auch ruhig mal was riskieren. Stattdessen irgendwelche weichgespülten Leute, die kein Mensch kennt. Das ist einfach Kacke. Also ich, muss nicht sein.
Ich lege hier übrigens nochmal so einen kleinen nach. Ja. Du wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich nicht. Ich genieße den und dann
das ist ja auch die richtige Einstellung.
So, und wir nähern uns jetzt so allmählich dem Wodka-Thema. Komm nämlich zum neuen Scorpions-Album.
Mhm.
Die Scorpions, ja auch eine Band, die gerade im Ostblock eine sehr, 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 sehr hohe Fanbase hat, sehr viel dort gespielt hat. Die erste Rockband der Welt gewesen, die überhaupt mal in den Kreml eingeladen wurde und die damals ihre große Friedenshymne Wind of Change ja in Moskau, noch hinter dem Eisernen Vorhang 1989, hat Klaus Meine das Ding bei Moskau Peace Festival geschrieben. So, also die haben einen riesen Bezug zu Russland und auch zur Ukraine, haben jetzt ein neues Album rausgebracht, nämlich Rock Believer. Hast du es dir schon angehört?
Ja.
Und?
Es tut mir leid. es tut mir wirklich leid, dass ich so hart sagen muss, weil ich die Jungs, darf man ja nicht sagen, die alten Herren, total sympathisch finde und sie ja auch immer über diese Retrospektiven, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, wer sie alles als Inspiration abfeiert. Aber ich muss sagen, also sie sind so schlimm, dieses Album ist so schlimm wie das Klischee, was ich immer im Kopf hatte, bevor ich mich mit den alten Scorpions-Sachen beschäftigt habe. Ich finde die Produktion ganz schlimm. Ich habe das Album 2-mal durchlaufen lassen. Es ist mir schwer gefallen. Ich habe nicht einen Song, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise hängen geblieben ist. Und es tut mir wirklich leid, also weil ich wirklich diesen Punkt sehe, aber und ich auch sehe, es ist jetzt nicht irgendwie scheiße produziert oder also so, aber es catcht mich gar nicht, wirklich.
Also das Ding ist, wir haben uns das hier natürlich auch im Sender alle angehört und was wir sofort gesagt haben ist, das klingt wie die Scorpions in den 80ern. Das klingt, als würden die wieder genau das machen, Back to the Roots. Und passenderweise habe ich letzte Woche die Scorpions zum Interview da gehabt, zum Großen. Und zwar am Donnerstag, als der Krieg Russland-Ukraine gerade losging, waren die zufälligerweise hier zum Interview. Das hat bessere Band kannst du dir dafür eigentlich nicht wünschen, weil die, wie gesagt, da eben wirklich richtig angedockt sind. Und ich habe sie dann auch gefragt und habe gesagt, sag mal, wir haben hier sofort gesagt, das ist ja Back to the Roots, zurück in die 80er quasi, was ihr da macht. Ob sie das mitgehen? Und Matthias Jabs, ich kann es dir mal vorspielen, hat Folgendes dazu gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Es war auch nicht ganz unabsichtlich. Und dadurch, dass wir auf uns selbst gestellt waren jetzt in der Pandemie und ohne zusätzlichen externen Produzenten, haben wir uns auf das besonnen, was wir am besten können. Und wir haben, glaube ich, so in den frühen 80er Jahren unseren sogenannten Scorpion Sound, unseren Signature-Sound gefunden. Und wenn man uns dann so alleine lässt wie dieses Mal, dann kommt das wieder dabei raus.
So. Ich sehe das nicht ganz so wie du, aber ich stimme dir in vielen Dingen zu. Was ich finde ist, das ist nichts Besonderes. Da gebe ich dir recht. Was ich krass finde ist, wenn man sich mal jetzt überlegt, also die waren ja auch hier, die haben sich gut gehalten, das sind gute Jungs, ich mag die wirklich gerne.
100 Pro.
Ich habe ganz viele Interviews jetzt schon mit denen gemacht, auch mal nachts irgendwie um 4 und die sind tolle Jungs, die waren hier irgendwie, dann hat eine Praktikantin hat die Fotos gemacht und dann ist Klaus Meine zu ihr hingesagt und hat, pass auf hier, du hast jetzt die Fotos gemacht, komm, dann machen wir beide nochmal ein Selfie zusammen. Und die hat sich natürlich gefreut wie Sau. Es waren hier Mütter von Mitarbeitern da, mit denen haben die alle noch Bilder gemacht, die waren über eine Stunde hier, obwohl sie gesagt haben, 45 Minuten haben wir Zeit. Geil, wirklich tolle Typen und jederzeit wieder und ich mag die wirklich. Was ich krass finde ist, Klaus Meine ist 73, was er trotzdem aber noch für Töne kriegt.
Das,
technische Hilfe hin oder her, was er trotzdem noch hinbekommt, im Vergleich jetzt auch mal zu anderen Sängern seiner Klasse und seines Alters, die diese Töne nämlich nicht mehr bekommen. Brian Johnson zum Beispiel.
Ich glaube, das ist auch das, was ich damit meine, dass man an dem grundsätzlich, glaube ich, wenn man Scorpions mag, mag man dieses Album.
Ja.
Aber für mich ist es eben dieses Scorpions, so wie ich es mir immer vorgestellt habe, ohne diese Ecken und Kanten. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das ist ja immer diese retrospektive Betrachtung. Also wann habe ich mich mit diesen Alben beschäftigt, als schon 10.000 ähnliche Bands
ja
genau diese Mucke nachgemacht haben und dann in meinem ja Vibe oder für mein Empfinden eben besser. Und dann hörst du was, was ne, wieder Back to the Roots geht, aber das ist ja das, ne, wir wollen nicht zu viel über AC/DC reden, aber da ist ja auch so, wenn du Highway to Hell 1979 hörst, dann bläst es dich weg. Wenn du jetzt das heute hörst, sagst du ja, ist ein gutes Album, aber warum war das so der Wahnsinn? Ne? Also deswegen, ich verstehe das voll, aber ich habe wirklich gedacht, so cool, neues Scorpions-Album und da ich mich so mit den älteren Sachen ein bisschen beschäftigt habe, die ich total abfeier, vom Sound auch, sollen wir gleich den ich auf die Liste tue, mal spielen? Weil das meine ich mit dem Unterschied.
Auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht. Also ey, so alt ist er, glaube ich, auch nicht. Der heißt, glaube ich, China White, ne?
Genau.
Und den finde ich irgendwie, also der hat irgendwie so einen ganz anderen Vibe.
Vibe! Da muss man jetzt aber dazu sagen, das ist nicht typisch Scorpions. Das ist tatsächlich. Nee, genau, das ist jetzt nicht eine der typischen Scorpions-Nummern. Aber die ist ganz geil und ich muss auch sagen, was wir öfter schon hatten an diesem Punkt. Entweder wir kritisieren, die machen immer nur dasselbe, oder wir kritisieren, boah, jetzt machen die nur noch so langsame Balladenkackscheiße. Man kritisiert irgendwie neue Alben immer. Ich bin bei dir, das ist nicht ganz groß was Besonderes. Es fehlen die Ecken und Kanten, aber ich find's geil, dass die sagen, wir besinnen uns gerade in dieser Zeit auf unsere Stärken und machen das, was wir in den 80ern gut gemacht haben. Und ich finde, das haben sie gut gemacht. Da sind gute Sachen dabei. Rock Believer ist ein guter Song, ist ein solider Scorpion-Song. Und ich finde, ich habe in den letzten 2 Jahren, wo viele, viele, viele neue Alben, gerade wegen der Pandemie gekommen sind, Sachen gehört, die waren schlechter als das.
100 Pro.
Ne? Von daher würde ich sagen, das ist ein solides Scorpions-Album, da kann man gut mal reinhören. Wenn man die in den 80ern mochte, wie du schon gesagt hast, dann mag man das Album auch.
Wir müssen die nochmal herkriegen. Wenn du dich hier immer alleine mit denen datest, Ich will auch mal Klaus oder irgendwen. Irgendwen.
Ich kläre das. Ich finde auch,
nur dieses Thema umschiffen.
Wir haben ja nun auch oft genug über die geredet. Also die Scorpions haben sich ihren Platz hier verdient und das mit Bob Dylan müssen wir auch nochmal regeln, ja, wie der hierher kommt. Aber dann kommen wir jetzt tatsächlich zur aktuellen Situation. Da kommen wir, wie gesagt, nicht ganz drum rum. Ich habe natürlich auch mit den Scorpions über den Ukraine-Krieg gesprochen und die waren sehr geschockt und haben gesagt, sie haben ihre Fanbases in beiden Ländern und hoffen einfach, dass es da jetzt möglichst schnell eine Regelung und eine Lösung dieses Konflikts gibt. Und ich glaube, wir wollen jetzt auch gar nicht groß in die politische Diskussion gehen, Jan, sondern wir haben gesagt, wir machen unsere Fuck vor heute zum Thema Krieg.
Ja. Braucht man da mehr? Also
Krieg 1, Krieg 2, Krieg 3, Krieg 4 oder was?
Nein, also ich muss ehrlich sagen, du hast es schon gesagt, ich weiß gar nicht so viel, was ich dazu sagen soll, weil ich auch immer das Gefühl habe, andere Leute sind da sehr viel berufener und es gibt so viele Aspekte an diesem Thema, aber dass das halt irgendwie, also was mich schockiert und was ich irgendwie vielleicht auch fälschlicherweise in meinem jugendlichen Leichtsinn mit 43, mein Leben lang hätte ich nie gedacht, dass das eine Geschichte so schnell eskalieren kann.
Ja.
Also, dass du irgendwie aufgewachsen, ne? Irgendwie, ich weiß, es gibt Bilder von mir als Dreijähriger auf irgendwelchen Antikriegsdemos und so, und du dachtest so, 90, ey, das Thema ist durch. So, ja. Ne? Europa hat gelernt.
Das ist der Tenor, den du fast von allen bekommst, dass alle sagen, sogar Klaus Meine, der ja nun wirklich viel mitgemacht hat und auch wirklich hautnah dabei war, der hat auch gesagt, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben muss.
Und das ist tatsächlich so, also das ist natürlich ein Riesenfuck, aber es ist halt auch so krass, dass sich das, also so, das hatten wir ja schon vor 2 Jahren, als wir hier mal standen, dass sich so Gewissheiten, also das ist echt was mich beängstigt, dass sich so Gewissheiten gefühlt so in so einem Fingerschnipp ändern können.
Ja, also wir beide nehmen, glaube ich, Krieg jeweils, das Krieg an sich ist Punkt 1 und Punkt 2 von uns beiden, das ist Punkt 3. Ich für mich nehme noch Punkt 4 bei den Fakt vor, die Kriegsberichterstattung aktuell dazu. Teilweise ist das, finde ich, absolut gefährlich, was hier passiert. Also ich muss ja selber auch als Moderator jetzt morgens, ich habe am Donnerstagmorgen, als um 4.20 Uhr die erste Rakete eingeschlagen ist, Morningshow moderiert und musste dann entscheiden, was machst du jetzt? Ne, du musst das dann in dem Moment gewichten. Du musst gucken, was ist das jetzt hier gerade? Bricht hier gerade wirklich der Krieg aus oder ist das erstmal nur irgendein kleines Geplänkel? Du musst deine Sendung dann komplett umschmeißen oder eben nicht. Das war heftig. Also ich habe dann 5 Stunden wirklich komplett alles rausgeschmissen und wir haben Kriegsberichterstattung gemacht. Das war wie 9-11 damals, ne? Und da haben wir auch schon gedacht, so, boah, das ist schon heftig und das ist jetzt sowas von deutlich näher ran. Und es ist so heftig mit Social Media. Du kannst ja nichts verifizieren. Irgendwo tauchen Videos auf, tauchen Bilder auf. Du hast keine Ahnung, ist das echt? Ist das Propaganda? Darfst du das nutzen? Kannst du das moderieren? Oder lässt du es raus? Und wir haben eben ein Medium in Deutschland mit der Bild-Zeitung, die eben für die Quote alles tut. Und was die teilweise machen, ist Angstschürerei für die Quote. Was ich da an Headlines gelesen habe, da wird mir Angst und Bange. Und für alle, glaube ich, von uns war der krasseste Punkt, als Putin gesagt hat, er setzt seine Atomraketen quasi in Alarmbereitschaft. Das wurde ja überall riesig breit getreten. Oh mein Gott, Atomkrieg. So, was keiner oder maximal so eine kleine untere Fußnote war, es gibt 4 Stufen in dieser ganzen Atomgeschichte. In allen Ländern ist das so. Das ist das, was wir früher unter DEFCON kannten. Ne? In einigen Filmen kam das vor. Du hast 4 Stufen, die du abgehen musst, bevor wirklich dann irgendwann es mal darum geht, diese Koffer aufzumachen und Knöpfe zu drücken. Ne? Und er hat von der kleinsten, von Stufe 1 auf Stufe 2 geschaltet. Klar ist das nicht geil, aber es ist jetzt auch nicht so, als wären wir kurz davor, dass der den roten Knopf drückt. Und deshalb finde ich, ist diese Berichterstattung, die hier aktuell stattfindet, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Und liebe Leute, von mir da auch wirklich an dieser Stelle mal ein echt flammendes Appell. Guckt genau nach, was ihr teilt in Sachen Social Media. Guckt genau nach, welchen Quellen ihr vertraut, was ihr wirklich lest zum Thema Krieg, damit ihr euch nicht selber fuchsig macht. Weil das ist wirklich etwas, was in dieser aktuellen Zeit absolut daneben geht.
Sag mir ganz kurz, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Flamendes oder Flamender-Appell?
Ja.
Hast du nicht Germanistik?
Nein.
Nee, ne?
Ich habe Politik und Geschichte studiert.
Ich habe Germanistik
studiert.
Abgebrochen.
Ja, mit Recht.
Genau, mit Recht. Wenn man sich das Gestammel hier anhört, mit Recht.
Ja, ich denke auch. Und wir haben uns gesagt, wir wollen natürlich damit nicht rausgehen, sondern wir haben eine Top 5 der besten Rocksongs für den Frieden. Denn ich weiß nicht, ob es dir anders geht. Diese ganzen Friedenssongs, die man sonst immer so hört, klappen sich mir die Fußnägel hoch. Also Imagine von John Lennon, Give Peace a Chance.
Ist Kumbaya nicht auch?
Oh Gott. Ich meine auch, ey, Wind of Change ist bis heute die meistverkaufte deutsche Single, ne? 14 Millionen Mal. Nur dieser Song ist damit auf Platz 14, lustigerweise, der erfolgreichsten Songs aller Zeiten weltweit. Wind of Change. Aller Zeiten. Das finde ich schon richtig krass.
Ist auch krass.
So, aber wir haben uns gesagt, komm ey, die müssen es jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben für euch die Top 5 der besten Rocksongs für den Frieden und wir fangen an mit den Ärzten.
Das, was mir dazu anfällt, für die Rettung dieser Welt, Friedenspanzer. Er schießt dir in dein Herz.
Also Friedenspanzer von den Ärzten auf Platz 5. Dann hat Jan noch eine schöne Nummer dazu rausgesucht von Rage Against the Machine, nämlich Freedom. Die Jungs kann man sich zu dem Thema sowieso ziemlich gut anhören, finde ich.
Aber das ganze Album ist auch ein Friedensalbum.
Genau.
Oder, ja, so in die Richtung.
Und dann gibt es einen Song, der auch vor allen Dingen damals, als es um den Vietnamkrieg ging, immer wieder gelaufen ist, der in ganz vielen Videospielen auch vorkommt, wo es eben auch um den Frieden geht. Und das sind Creedence Clearwater Revival mit Fortunate Son. Dann wiederum von Jan rausgesucht auf der 2, Judas Priest. Da hat er ja so ein richtiges Fable für entdeckt während dieses Podcasts. Ne?
Ja, total.
Vorher gar nicht gekannt so richtig und nur gewusst, dass es die gab. Aber jetzt mittlerweile bringt er sie immer wieder rein. Evil Never Dies, Platz 2. So, weil es kann auch mal bei Friedenshymnen ordentlich krachen, finde ich.
Finde ich ja nämlich auch.
Genau. Und dann auf der 1 für mich, das habe ich jetzt mal selber so gewichtet, weil ich den Song nämlich auch heute auf die Liste setzen will. Und zwar damit, wenn ich mich recht entsinne an unsere letzte Folge oder vorletzte Folge, da haben wir ja unsere Top 3 der Bands, die wir am meisten auf unserer Liste bei Spotify gepackt haben, wo ihr gerne reinhören könnt, die Touch Too Much Playlist. Kommt jetzt eine nächste Band, auch auf Platz 3 mit der dritten Nennung und zwar Guns N' Roses mit Civil War. Sehr, sehr geiler Song und trifft die Sache aktuell leider absolut im Kern.
Leider. Ja. Damit machen wir zu?
An dieser Stelle machen wir zu, jawohl.
Dann, tschüss.
Ja, wir hoffen, wir hören uns bald. Ne? Lasst euch nicht kaputt machen. Wir wünschen euch ein paar ruhige und entspannte Tage und bis dann.
Tschüss.